Diese Folge wird unterstützt von der Diversity Academy.
Willkommen zurück bei Unverschämt und Unbequem. Nach einer kleinen Pause starten wir wieder mit einem schweren, aber wichtigen Thema: Weltschmerz. Wie gehen wir als HR-Führungskräfte oder einfach als Menschen damit um, wenn die Welt brennt? Von Gaza bis Ukraine, von Mitgefühl bis Handlungsspielraum. Wir sprechen darüber, wie man Mensch bleibt, auch bei der Arbeit.
Willkommen zu Unverschämt und Unbequem, euer Podcast für intersektionalen Feminismus, Popkultur und Arbeit und Karriere. Ganz ohne Bullshit und Filter.
Hallo, hallo an die Zuhörerschaft, die einzig wahre, die unbequeme, unverschämte, laute, vielleicht auch zwischendurch leise, müde Zuhörerschaft. Zumindest waren wir ein bisschen müde, ne, Mimi?
Ja, ich habe ein bisschen, psychisch war ich ein bisschen fertig und habe mir eine Pause gegönnt, um einfach wieder Energie zu tanken. Deswegen gab es im September gar nichts von uns, weder Folgen noch Instagram noch irgendwas. Aber jetzt haben wir ein bisschen mehr Energie und wollen wieder reinstarten und direkt mit einem wahrscheinlich sehr unbequemen Thema. Ein Thema, das auf jeden Fall viel gecancelt wird von AI und von Algorithmen. Und ja, Veri, das Oberthema ist Weltschmerz.
Richtig.
Genau. Und zwar: Wie gehen wir mit Weltschmerz auf Arbeit um? Also wir als HR, aber auch als Führungskräfte, was können wir machen bei dem Zustand, die diese Welt hat und diese ganzen Konflikten, die immer wieder aufkommen, sei es in der Ukraine, sei es in Hungersnöte oder der Genozid, den wir auch so benennen, in Gaza.
Du hast das Wort jetzt gedroppt, ne? Also ich habe jetzt nicht viel Zusammenhang mit den Nahen Osten und das Wissen darüber, außerhalb von kurdischen Themen, natürlich aus meinem biografischen Bezug. Aber ich habe ein Interesse zu Palästina schon sehr lange, weil ich Muslimin bin und als Muslimin weiß man irgendwie immer über die Glaubensgemeinschaft Bescheid, also was bei denen so in den Ländern abgeht. Zweitens aber auch, weil ich immer so ein Hin und Her zwischen, wie stehe ich zu Palästina ab, weil wir Kurdischstämmigen immer an deren Seite waren, aber als es dann um uns ging, wir leider auch mal in den Rücken gefallen wurden. Ich möchte jetzt auch nicht da zu politisch gehen und zu weit reingehen, aber mein Ansatz, ich glaube auch der von dir ist, Mimi, dass wir auf der richtigen Seite geschichtlich und politisch stehen wollen.
Und ich kann dir mal sagen, was mein Hintergrund ist. Ich glaube, du kennst ja noch gar nicht mein Interesse an Palästina. Ich glaube, du weißt gar nicht, was mein Hintergrund ist, weshalb mich das...
Okay, ja, das wird jetzt spannend.
Also ich war ja 2007 in den USA und hatte da eine Gastfamilie. Und die Gastfamilie war eine Gastmutter, eine US-Amerikanerin und ein Gastbruder, der ein Jahr älter war als ich, der Omar heißt und der palästinensischer Amerikaner war. Also sein Vater war Palästinenser oder ist Palästinenser und seine Mutter ist Amerikanerin. Und das war der erste Kontakt, den ich jemals tatsächlich zu dem Thema hatte, weil ich habe in der Schule darüber nichts gelernt, ehrlicherweise. Und eine seiner Sachen, die er mir mal erzählt hat und die bei mir sehr drin geblieben ist, dass er gesehen hat, als sein Cousin erschossen wurde. Das war noch viel, viel früher, aber es ist ja kein Konflikt, der jetzt gerade erst entstanden ist, sondern schon sehr, sehr viele Jahre. Und mein Gastbruder ist so alt wie ich, der ist 35. Und als er halt jünger war, ein Kind, da hat er gesehen, wie sein Cousin erschossen wurde. Ich kann euch jetzt nicht sagen, genau von wem, aber es war wahrscheinlich eine kriegerische Auseinandersetzung zwischen Palästina und Israel. Und auch weitere Sachen, also die eigentlich an Apartheid erinnern berichtet, nämlich hat er ja in Palästina gelebt ein paar Jahre, auch als Kind, bevor er in die USA mit seiner Mutter gegangen ist. Und hat da halt solche Sachen erlebt, wie sie mussten andere Eingänge, ich weiß nicht, ob das stimmt, das ist das, was er mir erzählt hat, ne? Dass sie andere Eingänge in Museen benutzen mussten als die palästinensische Klasse, als die israelischen Klassen und solche Sachen, hat er mir berichtet, wo ich voll überrascht war, dass das, weil ich davon noch nie vorher gehört habe. Das war so der erste Mal, dass ich damit irgendwie Berührung hatte, aus dieser persönlichen Perspektive meines Gastbruders. Und dann in der Oberstufe habe ich meine... wie nennt man das denn? Facharbeit, glaube ich, hieß es, darüber geschrieben, über den Konflikt zwischen Palästina und Israel. Und der bis dahin war, also einfach die geschichtlichen Hintergrund. Ich kann mich auch nicht mal an alles erinnern, das ist jetzt schon fast 20 Jahre her, Leute, aber das hatte ich damals geschrieben und genau. Und da war ich dann auch relativ schnell darauf gekommen, also damals war ich noch für eine Zwei-Staaten-Lösung und war dann halt dafür, dass man jetzt endlich mal die Grenzen dafür so anerkennt, wie sie sind. Das war 2010, glaube ich, oder so. Und das würde ich heute jetzt nicht mehr so sagen, aber das ist so mein Hintergrund. Und dazu kommt natürlich noch, dass ich ja auch muslimischen Hintergrund habe. Also meine Familie ist ja muslimisch, teilweise. Und meine Schwägerin vor allem, Gülçah, ist sehr sehr involviert in Palästinenserrechte und hat da schon seit Jahren, auch schon vor dem 7. Oktober, immer wieder Sachen gepostet und versucht, aufmerksam drauf zu machen. Das ist mein Hintergrund damit. Wusstest du nicht, ne?
Ich kann mich an, ich weiß nicht, ob ich jetzt, kennst du so Confirmation Bias? Also ich weiß jetzt nicht, ob ich mir selber was confirme, aber ich habe das Gefühl mit Oma, das ist nicht das erste Mal, dass ich es höre, aber den Rest, der ist mir neu, auf jeden Fall auch deine Facharbeit da. Ich fand es aber wichtig, was du gesagt hast, und zwar, dass dieser ganze Leid von beiden Parteien auch nicht anfängt seit 7.10.23, sondern dass das deutlich früher passiert ist. Und was ich halt wichtig finde, ist, nochmal hier einen kleinen Bezug zu meiner Herkunft zu stellen. Wir sagen immer als Kurdischstämmige, wenn dein Land auf wackeligem Boden gewachsen ist, dass meine, wie soll ich das sagen, also mich selbst anzuerkennen, meine Sprache, dich zum Zittern bringt. Und ich sehe da halt Parallelen. Ich weiß nicht, wie ich das besser erklären kann. Es ist halt so ein Spruch auf Türkisch, aber man sagt halt quasi, wenn da eine Besatzung ist, dass es nicht verwunderlich ist, wenn das ein Problem wird, wenn man zu seinen Rechten, also seine Rechte einfordert und wenn man seine Sprache spricht und wenn man eine Zwei-Staaten-Lösung und eine andere Lösung möchte, ne, dass das dann halt ein Trigger-Thema wird. Ich habe keine Schuld, also keine Schuld im Sinne von die Schuld, die deutsche Menschen tragen, die ihre Großeltern und alle möglichen Vorfahren hier in Deutschland hatten. Und ich glaube, deshalb kann ich nochmal anders auf Sachen gucken, als vielleicht jemand, der deutschstämmig ist und schon immer hier oder eine sehr lange Generation hier hatte, die hier gelebt haben. Das möchte ich auch nochmal sagen. Aber was halt wichtig ist, wir sind hier in Sicherheit. Ja, wir haben unsere Meetings, wir arbeiten alle noch und andere Leute haben halt keine Sicherheit. Und ich finde es wichtig, dass wir einfach mal unsere Privilegien hier nutzen und darüber sprechen, was auch so Weltschmerz in der Arbeit bedeutet und was wir als Führungskräfte und einfach Einflusspersonen im Unternehmen machen können für genau das. Und genau, also das wäre heute so, wie wir mit Weltschmerz umgehen. Was ist das Erste, was du machen würdest, Mimi? Oder was hast du was auf der Arbeit gemacht in dem Bereich?
Jetzt sage ich nein, nicht wirklich. Also nicht in dem Bezug auf Gaza. Also was ich gemacht habe, war nach der Wahl, nach der Deutschlandwahl letztes Jahr, dieses Jahr, Anfang dieses Jahres, beziehungsweise vor der Wahl habe ich mit dem Leeds-Kreis gesprochen und wir haben am Morgen der Wahl gepostet, im General Channel, dass die Ergebnisse wahrscheinlich für manche Leute sehr schwer sein werden. Weil ich gehe jetzt ganz stark davon aus, dass wir keine AfD wieder bei uns in einem Social Impact Startup haben oder wenn, dann sehr, sehr wenige. Und die Leute, die dort arbeiten, sind schon, ich kann schon sagen, linksgrün versifft wahrscheinlich. So bezeichnen wird das ja bezeichnet. Es gibt bestimmt noch SPDler und CDUler, aber so im Großen und Ganzen. Und das Wahlergebnis war ja schon sehr krass. Und wir haben dann an dem Morgen das gepostet, dass wenn jemand etwas braucht, ne, dass er das gerne nehmen soll, die Zeit, und dass wir wissen, dass es schwierig sein kann für viele. Wir haben die Teamleads haben Meetings gemacht mit ihren Teams, um dass sie darüber reden können und dass sie ihren Weltschmerz rauslassen können, ihren Frust, ihre Angst, ihre Wut, ihre was auch immer sie haben. Also ich habe es mit meinem Team gemacht. Ich kann jetzt nicht sagen, ob alle Teamleads das gemacht haben. Es war ein Angebot, dass ich gesagt habe, sollen sie es stellen. Das haben wir gemacht. Und dann haben wir noch, jetzt droppe ich hier Werbung, obwohl ich wird nicht bezahlt. Eigentlich müssen wir sie als Sponsor kriegen für die Folge.
Ja,
aber Nilo Health ist ein Benefit, das wir haben. Das ist genau. Und die haben auch zu dem Thema, ich glaube, die haben sogar gerade einen Roundtable, der heißt Weltschmerz mit Führung, als Führungskraft mit Weltschmerz umgehen oder sowas. Da habe ich dann auch Roundtables geteilt und nochmal darauf hingewiesen, wenn ihr mit jemandem Externes reden wollt, nutzt die Coaching und psychologischen Sessions, die ihr da habt, die haben bis zu 6 psychologische Sessions pro Jahr, die Mitarbeitenden. Und das wurde ganz stark genutzt. Also ich habe mir die Zahlen mal angenommen. Ich kann ja nicht sehen, wer was nutzt. Das ist ja anonym. Aber ich habe gesehen, dass es in den Monaten nach der Wahl, in 2 Monaten, ist es hochgeschossen von den Leuten, die Sachen gebucht haben. Und ich glaube, dass das, und der Mental Health Quotient war uns dann nicht runtergegangen. Also die Mental Health war gleich hoch. Also ich kann nicht auf mir vorstellen, dass das auch ein Faktor war, weshalb es Leuten dann nicht schlechter ging unbedingt. Genau. Und dann hatten wir das ja, dass Israel Iran angegriffen hat vor einer Weile und wir haben halt auch Menschen aus Israel haben wir nicht in unserer Firma, aber aus dem Iran, und da haben wir dann halt die Person auch geschrieben selber und haben gesagt, hey, kümmere dich erstmal um deine Familie, wie geht's deiner Familie? Der konnte dann erst keinen Kontakt zu seiner Familie herstellen und dann war halt wichtig, also wichtig einfach, dass du da Mensch bleibst und nicht, ja, du musst jetzt aber arbeiten, sondern hey, der hat der Familie in einem anderen Land, das gerade aus welchen Gründen auch immer und egal, was man davon hält, bombardiert wird und er als Mensch hat Angst und das wahrzunehmen, dass er Angst hat, den Raum zu geben. Und das kannst du auch machen, ohne dass du sagst, Israel ist böse oder so. Ich kann einfach sagen, deine Familie ist gerade vielleicht in Gefahr und wir nehmen das wahr, dass das Angst in dir auslöst und dass du da Zeit brauchst und Raum brauchst. Und den haben wir versucht, ihm zu geben dann auch. Ja,
ja, ich habe dazu direkt eine Rückfrage. Ja. Also erstens, das, was du mir alles erzählst, ich habe eins zu eins schon dasselbe gemacht. Also genau, aber wie schaffst du es, Raum für Sorgen zu schaffen und nicht Raum für politische Debatten?
Ich habe da wahrscheinlich wieder das Privileg, dass ich in einem Social Impact Startup arbeite. Ich glaube, ich würde sagen, wir haben keine politisch extrem anderen Meinungen bei uns. Wir sind ein...
Okay.
Also das habe ich ja gesagt, ich bin mir sehr sicher, dass keiner die AfD wählt bei uns, weil holy. Wenn das anders wäre, wäre es, glaube ich, schwierig. Ich hatte sowas mal bei Vivid, also bei der ersten Firma, die ich gearbeitet habe. Habe ich ja noch gearbeitet, als, glaube ich, Russland angefangen hat, das erste Mal die Ukraine zu bombardieren. Ja. Und da hatten wir Ukrainer und Russen. Das ist ja eine russische Firma gewesen. Und das war hart. Das war wirklich schwierig. Da hatten wir aber auch ein Communications-Team, das sich darum gekümmert hat. Weil da ging es dann um Flaggen und sowas. Da geht es dann darum, dass jemand eine Flagge gepostet hat. Und dann hat andere gesagt, das ist aber beleidigend und so weiter und so fort. Und da ging es dann wirklich heiß her. Und da haben die dann Politik einfach ausgeklammert. Da haben sie gesagt, es darf einfach nicht über Politik geredet werden. So. Es gibt kein Thema für die Arbeit. Und wenn jemand emotional beeinträchtigt ist, irgendwie dann soll er zu seiner Führungskraft gehen. Finde ich jetzt nicht die beste Umgangsweise. Ich war aber auch nicht Head of HR. Das war ein größerer Konflikt, glaube ich. Das ist was anderes. Bei uns sind wir da sehr privilegiert, oder bin ich sehr privilegiert, weil grundsätzlich eine sehr hohe psychologische Sicherheit bei uns herrscht. Und nicht alle haben die gleiche Meinung, aber die Werte in unserem Unternehmen sind sehr gleich. Okay. Und es gibt bestimmt Leute, die bei uns mehr aktivistisch sind für Gaza und Leute, die eher so sind, ja, Deutschland hat eine bestimmte Schuld, die sie halt Israel unterstützen müssen, gibt es bestimmt auch, aber es gibt keinen, der komplett extrem auf irgendeiner Seite ist und die andere nicht mehr respektiert. Das, glaube ich, gibt es bei uns einfach nicht. Ja.
Ich und schon wieder haben wir Parallelen. Ich habe so ein Fintech-Startup gearbeitet, was viele, viele MitarbeiterInnen aus Russland hatte und gleichzeitig auch aus der Ukraine und ähnliche Sachen sind passiert und es gab auch Konsequenzen für einige MitarbeiterInnen, die sich daneben benommen haben. Die waren zum Beispiel auch Freelance und ähnliches, aber ich möchte jetzt nicht ins zu viel Details, weil ich weiß nicht, ob ich darüber reden darf. Auf jeden Fall, als es noch diesen Erdbeben gab in Südost-Türkei, in Rojava und in Syrien, da habe ich auch nochmal geguckt, was wir machen können. Nilo Herth hatte zu dem Zeitpunkt sogar so ein Gruppensessions angeboten, um den Leuten Raum zu geben. Und dann war zum Beispiel eine türkischsprachige Psychotherapeutin da, die sich um die Leute gekümmert hat.
Ja.
Und als Gina Amini getötet wurde von der iranischen Regierung, habe ich auch alle iranischstämmigen, die ich kenne, angeschrieben im Unternehmen und habe gefragt, wie es denn geht und ihren Familien und so weiter. Und die wussten das wirklich zu schätzen. Also es sind so kleine Sachen, ne? Aber die machen schon viel aus. Ich hätte natürlich auch ein Fettnäpfchen treten können. Also es hätte auch sein können, dass jemand iranischstämmig ist und absolut das befürwortet, was der Staat macht. Gibt es ja auch.
Aber selbst dann ist ja die Frage in Ordnung, wie geht's deiner Familie? Das finde ich halt der Unterschied, weißt du? Ich finde, du kannst als Führungskraft und als HR-Person nach dem Befinden eines Menschen fragen, ohne irgendein Zugeständnis politisch zu machen. Also, weißt du, du musst ja deine eigene politische Meinung nicht aufgeben, um empathisch reagieren zu können. So, mir fällt jetzt keine Situation ein, in der jemand komplett anders politischer Meinung ist, wo ich trotzdem empathisch reagiere. Also, fällt dir was ein? Weil es muss ja nicht sein, wo du zustimmst, nur um empathisch zu wissen, das betrifft den Menschen und es tut dir leid für den Menschen, weißt du? Also selbst wenn jetzt, okay, Beispiel, wenn jetzt Israel bombardiert werden würde der Vorwurf ist ja, dass Israel bombardiert wurde von der Hamas, so. Und da sind ja auch Leute gestorben bei. Und selbst wenn ich denken würde, das hat die Hamas gut gemacht, könnte ich ja trotzdem meiner israelischen Freundin sagen, hey, geht's dir gut? Geht's deiner Familie gut? Weil ich habe ja, wenn dann überhaupt, nur politischer Ebene. Ich wünsche ja keinem einzelnen Menschen den Tod. Ich wünsche ja nicht einer einzelnen Familie den Tod. Das heißt, selbst wenn ich sage, ich finde den politischen Akt richtig, kannst du ja als Führungskraft sagen zu deinen israelischen Menschen, wie geht's dir denn damit? Das kannst du ja einfach fragen. Und damit sagst du nicht, ich stimme zu, was Israel tut. Du kannst einfach nur sagen, wie geht's dir als Mensch damit? Wie geht's dir und deiner Familie? Ich wünsche dir und deiner Familie, dass es euch gut geht. Das ist ja nichts, das ist überpolitisch, finde ich. Das ist was, was Human Decency ist. Und das kann jede Führungskraft und jedes HR-Mensch machen, egal was die eigene politische Meinung ist.
Genau. Ich habe dazu auch ein Schlagwort. Und zwar finde ich es wichtig, dass wir nicht Leid oder Opferrollen gleichsetzen oder dass wir irgendwie für die eine Partei mehr Mitleid haben als für die andere. Da sind immer noch, genau wie du es sagst, Menschen betroffen, ne? Und am meisten halt Zivilistinnen. Und die tun mir auf beiden Seiten leid. Also es ist mir eigentlich ziemlich egal, auf welcher Seite sie stehen. Und da ist halt wirklich wichtig, dass man, wenn man auch in so Gruppensessions ist, dass das moderiert wird, dass man vielleicht Leitlinien hat für respektvolle Kommunikation, dass man sichere Räume schafft und vielleicht auch nicht den All Hands nimmt, wo wirklich alle drin sind, sondern mehrere Sessions anbietet, wo Leute zusammenkommen können und darüber reden können. Ich weiß jetzt nicht, wie die Nationalität oder ethnische Verteilung bei dir im Unternehmen ist. So, ich mag jetzt bezweifeln, dass es sehr, 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 sehr divers ist in Bezug auf die Herkunft, weil das halt auch ein deutsches Unternehmen ist.
Wir haben
Okay.
Wir haben 25 verschiedene Nationalitäten, mein Schatz.
Ah, okay. Ich dachte, Holy ist der Fokus Dachmarkt.
Aber trotzdem haben die ja, also ich meine, ich habe ja zum Beispiel auch zwei Nationalitäten und du wirst auch als eine andere Nationalität als Deutsch gelten. Also es gibt ja Leute, die in Deutschland wohnen und nicht nur deutsche Nationalität haben.
Ich habe nur die deutsche. Deswegen bin ich.
Ja, würdest du sagen, dass du deutsch bist oder würdest du sagen, du bist auch kurdisch? Ich würde dich jetzt zum Beispiel als kurdisch und deutsch sehen, beides.
Ja, aber wird denn die Ethnie abgefragt bei euch auch?
Nee, gar nicht.
Wenn die Nationalität abgefragt wird, dann
Herkunft, also Geburtsland wird ja abgefragt.
Aber dann bin ich ja auch wieder deutsch. Also es funktioniert ja gar nicht bei mir jetzt in meinem Fall. Ich spreche wirklich nur über meinen.
Ja.
Ich habe jetzt auch gar nicht über Migra gesprochen. Also ich spreche wirklich bei dir, also ich bin davon ausgegangen, wenn, dann gibt es zweite, dritte Generation, so jetzt bin ich vom First Generation oder so ausgegangen.
Wir haben Englisch also wir haben tatsächlich sehr, wir sind sehr international tatsächlich, weil gut, die Hälfte spricht auch kein Deutsch bei uns. Es ist vor allen Dingen das Marketing-Team, das spricht Deutsch. Also eigentlich spricht nur das Marketing-Team und HR und Business. Ansonsten, also Product ist komplett englischsprachig, Design.
Auch für mich auch,
haben wir eine Person, die deutsch ist und die anderen drei sind englischsprachig und alle Programmierer sind haben wir wir haben einen deutschen Programmierer, der wohnt aber nicht in Deutschland, was sehr witzig ist. Genau, aber wir sind sehr international tatsächlich. Also mehr als ich gedacht hätte, das wahrscheinlich. Ne?
Also ich bin vom Product Design Team und Engineering Team ausgegangen, dass das international ist, aber von dem Rest halt nicht. Deswegen dachte ich trotzdem, also ich hätte gedacht, das ist eine marginale Gruppe.
Weil sie die Hälfte des Teams ausmacht.
Oh krass, okay. Ich weiß nicht mal, wie viele Mitarbeiter seid ihr denn?
42.
Okay, das ist nochmal ein anderes Thema. Ja. Ich bin jetzt von der, egal. Also,
egal.
Ich lag auf jeden Fall sehr daneben. Aber ich wollte nur damit sagen, bei 42 Leuten könnte man natürlich in drei Gruppen aufteilen und schauen, ne, dass man halt Leitlinien zeigt und auch Aussagen moderiert. Ich finde das nicht leicht. Ich glaube, du bist ziemlich gut darin. Ich habe damit immer noch so ein bisschen zu kämpfen, weil ich weiß nicht, in dem Moment denke ich mir so, ich will jetzt auch nicht jemanden unterbrechen, aber es ist halt, wenn es dehumanisierend ist und man was sagt, was halt wirklich jemand treffen kann, dass man da auch vorsichtig ist. Genau, das ist mir halt sehr wichtig. Und was du erwähnt hast mit den internen und externen Hilfsangeboten, finde ich super. Ich glaube, fast jedes Unternehmen hat ein ERP, also ein Employee Assistance Program. Und
ich glaube, da bist du sehr auf. Ich glaube, fast kein. Also, ich glaube nicht, dass fast jedes Unternehmen das hat.
Ich habe in jedem Unternehmen, in dem ich gearbeitet habe, ein ERP gehabt. Aber kein Nilo Health oder Like-Minded. Das war zum Beispiel eine Ausnahme. Aber ERP ist halt super günstig. Und man kann, wenn ich mich nicht irre, nur, also je nachdem, was für eine Lizenz man hat, nur einmal im Jahr dort anrufen für ein Thema. Also, es ist jetzt nicht krass, aber. Du hast wenigstens jetzt jemanden, der dir zuhört, der nicht HR ist. Und das finde ich super wichtig. Also,
was wir auch haben tatsächlich ist, wir haben Mental Health First Aiders bei uns in der Firma. Die kannst du auch einfach ausbilden. Wir haben jetzt noch nur eine momentan, aber man kann die ausbilden. Das kostet auch nicht viel. Ich glaube, es kostet 150 Euro oder 200 Euro für die Unternehmen, das zu stellen. Das ist ein Tagesworkshop. Und dann ist derjenige jetzt kein Therapeut oder sowas, aber er hat zum Beispiel, oder sie hat dann auch Ansprechpersonen. Also sie hat dann eine Liste, weil da kommt jemand mit dir und sagt, hey, ich lasse mich gerade scheiden, mir geht's richtig schlecht und so. Dann genau, weißt du, okay, jetzt weiß ich, wo du hin musst und ich kann dich weiterleiten. Ich kann dir zuhören, ich lerne Zuhörtechniken, um erstmal dich aufzufangen und weiß dann, wohin ich dich weiterleite. Das ist ja bei anderen First Aiders auch so, die operieren ja auch nicht, sondern schicken dich weiter. Genau, das kann ich auch empfehlen.
Oder wir packen es in die Shownotes, weil als ich gesucht habe, habe ich nur so teuren Quatsch gefunden. konnten. Und dann dachte ich,
vielleicht ist es auch teurer geworden. Aber das, was ich jetzt hatte, war Mental First Aid. Da war, glaube ich, 150 oder 200 Euro, lass mich lügen.
Ja, das ist gut.
Ja.
Genau, also generell, das führt mich aber wieder zurück zum Thema, was EAP oder auch Mental Health First Aid angeht. Es muss nicht immer jemand aus HR sein, ja, weil HR hat auch keine HR. Das heißt, für Themen, wo ihr denkt, HR kommt an ihre Grenzen, dann würde ich mich auf jeden Fall an sowas wenden. Und es ist super, ja, dass zum Beispiel euer Unternehmen das schon anbietet. Und was mich auch zu einem nächsten Thema bringt, ich weiß nicht, was du darüber denkst, aber auch Sonderurlaube für gewisse Themen, ja, finde ich schon sehr wichtig. Also mein Arbeitgeber hat zum Beispiel 3 Sonderurlaubstage für einen Sterbefall.
Okay. Und bei uns ist es ein bisschen anders gelöst. Ich weiß, also die meisten Mitarbeiter, das so, also die meisten Unternehmen so haben, wir haben halt flexible time off. Das heißt, wir haben grundsätzlich unbegrenzten Urlaub. Und wenn du brauchst, dann nimmst du dir einfach. Also letztes Jahr zum Beispiel ist mein Patenkind ja tot geboren. Und ich war bei der Geburt halt dabei und ich habe dann auch mich nicht krank schreiben lassen oder irgendwas, sondern ich habe gesagt, hey Leute, ich spiele jetzt erstmal weg, weil das ist passiert und das war fein. Und dann war ich, glaube ich, keine Ahnung, ich war gar nicht so lange weg am Ende. Ich glaube 3 Tage oder so, weil es war, ja, ich bin runtergefahren, die Geburt selbst, und dann war Wochenende. Und dann war ich wieder da, weil ich wollte auch wieder arbeiten, weil ich brauchte irgendwie Ablenkung. Aber es wäre auch fein gewesen, wenn ich noch 2 Tage länger nehme. Und dann wäre mein Urlaubsdurchschnitt in dem Jahr vielleicht nicht 30 Tage gewesen, sondern 35. Aber es wäre auch fein gewesen, weil es wissen ja alle, dass was passiert ist so. Mhm. Das finde ich. Also das findest du natürlich, die meisten Unternehmen haben sowas nicht. Deswegen finde ich, das Mindeste sollte sein Sonderurlaub, das Mindeste. Aber bei uns, ja, im Unternehmen ist es keine Relevanz, weil, ja, du nimmst, wenn du dir brauchst.
Ja, ich mag auch bezweifeln, dass man einen Strick rauszieht, wenn man sich dann halt krank meldet, weil man wird zu arbeiten. Also wenn es dir nicht gut geht. Also muss ja nicht einen Arm gebrochen haben, damit es dir nicht gut geht, sondern es gibt halt auch mentale Gesundheit, die auch krank sein kann, dass man sich dann halt krank meldet. Ist halt nur doof für die Person, ne? Also in Bezug auf rechtliche Konsequenzen, ne? Also da würde ich schon sagen, dass auch man als HR sensibel ist. Also wenn jemand 5 Jahre beschäftigt ist und dann in einem Jahr, wo gerade das eigene Land irgendwie betroffen ist, die eigene Familie, plötzlich mehr Krankheitstage hat, dass man jetzt nicht direkt anfängt und schaut, wie man diese Person krankheitsbedingt kündigen kann. Ne? Also,
ja,
ich würde jetzt mal behaupten, dass jede Person, die hier jetzt reinhört, ein bisschen gesunden Menschenverstand plus Sensibilität hat für solche Themen und da auf jeden Fall auch mal für die Person sich einsetzt und sponsort. Genau. Was ich, also worunter ich sehr leide, Mimi, ist, manchmal die richtigen Worte zu finden. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Zum Beispiel halt, woran ich mich halt sehr übe, ist aktives Zuhören, dass ich halt zuhöre und ein bisschen wiederhole, was die Person gesagt hat. Und versuche halt mehr so Richtung Coaching zu gehen, wenn ich mich mit jemandem unterhalte und nicht den Leuten was vorzugeben. Auch wenn ich der Meinung bin, dass ich recht habe, in dem Moment das reinzubringen. Und hast du so Floskeln oder Sachen, die du sagst? Nee, ne?
Nee, ich weiß gar nicht genau. Also mir wird immer attestiert, dass ich sehr empathisch rüberkomme. Ich finde das ja immer nicht, ne? Ich finde ja immer, dass ich habe immer das Gefühl, dass ich das nicht gut kann. Aber wir hatten letztens irgendwann mal vor ein paar Wochen, Monaten eine Übung, wo die Teamleads sich gegenseitig halt ihre Superpowers sagen sollten. Also was die anderen haben halt mir gesagt, was sie denken, was meine Superpower ist. Ich habe das für mich selbst gemacht, wie auch immer. Kann ich später darauf eingehen. Und da haben die halt, dass ich emotional sicherer Person bin, immer wieder, oder emotional reif oder sowas war das. Da dachte ich immer so, hä, das sehe ich jetzt nicht, aber anscheinend werde ich so wahrgenommen, dass Leute das Gefühl haben, sie können mit ihren Emotionen zu mir kommen. Ich bin jetzt nicht die beste aktive Zuhörerin, aber ich glaube, was ich halt nicht tue, ist judgen. Also ich judge eigentlich nie jemanden und gebe, oder also zumindest gebe ich das Gefühl nicht, dass ich die judge. Bestimmt mache ich das auch mal, aber
listen, we don't judge.
Judge, genau. Also ich versuche halt einfach zuzuhören und wenn ich das nicht nachzufragen und Mitgefühl zu haben und denen zu sagen, und eigentlich ist mein Standardspruch, nimm dir Zeit, wenn du diese brauchst. Das ist eigentlich mein Standard. Wenn ich eine Floskel habe, dann wenn du jetzt Zeit brauchst, dann nimm dir die Zeit. Das ist mein Standardding.
Ja, so geht es mir übrigens auch. Also ich habe auch schon öfter gehört, dass sie finden, dass ich empathisch bin. Aber du kennst mich ja. Ich habe heute schon mit dir geteilt, dass wenn etwas nicht vor mir liegt, dass ich dann halt ohne Objektpermanenz gar nicht mehr an diese Sache denke. So, aber wenn du jetzt vor mir sitzen würdest und mir was erzählen würdest und weinst, dann versuche ich dein Weinen auszuhalten. Also ich traue mich gar nicht, jemanden anzufassen oder zu umarmen, weil ich finde, das bedarf schon irgendwie Konsens so in dem Moment. Deswegen mache ich erstmal nichts und halte das Weinen aus. Und was ich dann halt mache, ist Vorschläge geben, was ich jetzt an der Person die Stelle machen würde und was ich auch für die Person machen werde.
Ich habe gelernt zu fragen. Möchtest du, dass ich dir was vorschlage, was du machen könntest, oder möchtest du einfach, dass ich zuhöre?
Das ist gut.
Das hat mir meine Kollegin Leonie gesagt. Es war Feedback an mich, dass ich immer gleich direkt in Lösungen denke.
Ja.
Und das mache ich jetzt, denke ich immer noch, aber ich sage jetzt immer, ich frage die Person auch einfach, was sie gerade braucht. Brauchst du gerade jemanden, der dir einfach zuhört, oder möchtest du, dass wir zusammen eine Lösung finden? So frage ich das immer.
Das machst du wahrscheinlich auch mit deinen Kindern dann, ne? Dass du dann halt eben fragst, richtig? Ja, das ist echt gut. Dann kannst du echt gut an den üben, weil das ist ja auch, wozu ich halt neige, direkt lösungsorientiert zu sein. Vielleicht will die Person in dem Moment keine verdammte Lösung, sondern die will einfach nur, dass man ihr zuhört. Aber ich komme direkt, das können wir alles machen. Und das geht halt wirklich. Also ich habe eine Freundin, der das unglaublich auf die Nerven ging, bis ich das abgestellt habe.
Ja. Aber ich finde, es kommt halt alles darauf zurück, auf empathisch sein, ne? Also einfach ein bisschen empathisch sein und die Menschen als Menschen wahrnehmen und nicht als Roboter, die jetzt funktionieren müssen. Und meine Erfahrung ist halt auch, dass wenn du den Leuten 2-3 Tage Raum gibst, um ihre Gefühle zu fühlen, dass sie dann wesentlich motivierter, also selbst wenn du es nur aus einem nicht empathischen wirtschaftlichen Faktor siehst, dann ist es super besser für die Minderwertbindung. Die Leute fühlen sich verstanden, die fühlen sich gehört, die fühlen sich gesehen. Jeder Mensch möchte das, auch auf Arbeit. Und kommen motivierter zurück und sind motivierter, denn ansonsten hast du irgendwelche Quiet Quitter da rumsitzen. Deswegen finde ich, selbst wenn du jetzt überhaupt nicht empathisch bist und dir denkst, oh ja, aber die sollen sich zusammenreißen auf Arbeit. Ja, okay, aber wenn sie sich zusammenreißen, dann hat es langfristig stärkere und schlechtere Auswirkungen, als wenn sie einfach mal sich Zeit für sich nehmen und mit sich arbeiten und so. Aber da renne ich, glaube ich, bei manchen Unternehmen an eine Wand. Aber das ist das, was ich immer wieder predige.
Ja, aber
auch wirtschaftlich macht das Sinn.
Ich weiß nicht, ob du Veronika Birkheim kennst. Die hat immer eine Anekdote, die sie so auf Bühnen bringt. Und zwar erzählt sie davon, dass sie einmal, und dafür schämt sie sich sehr, sie hat einmal mal eine Person nach Regeln behandelt. Also quasi die Person hatte irgendwie ein Todeskrankheitsfall, ich weiß es nicht mehr. Und dann haben die ihr gesagt, dass sie sich halt krank melden muss und sind nicht weiter drauf eingegangen. Und dann war, ich weiß nicht mehr, ob die Person nicht mehr zur Weihnachtsfeier erschienen ist oder als sie auf der Weihnachtsfeier war, nicht besonders gut drauf war und auch gekündigt hatte. Und dann hat Veronika mit der Person geredet und sie hat genau diesen Fall genannt, ne? Also, dass sie sich nicht gesehen hat. Also,
das kostet wesentlich mehr, ne? Das kostet wesentlich als 2-3 Tage, jemanden einfach zu sagen, ob das jetzt Policy ist oder nicht, geh und kümmere dich um dich und nimm, was du brauchst.
100%. Also, das ist, man kann mit so Kleinigkeiten so viel machen. Als ich noch eine Position hatte, wo ich nicht besonders viel Verantwortung hatte, ich habe literally mit den Leuten ihr Visumkram gemacht und ähnliches. Also, wie viel Zeit hat das für mich in Anspruch genommen? Vielleicht eine Stunde in der Woche, in der ich das mal gemacht habe. Und was hat das mit der Person gemacht? Eine Person, die mir da halt spontan einfällt, die war jetzt wirklich 4 Jahre in dem Unternehmen und das ist ein Startup, jetzt ein Scale-Up und ich glaube noch nicht ein ausgewachsenes Unternehmen, aber ich will damit sagen, sie war echt lange da und hatte mit den größten, ein Ownership.
Impact,
ja. Genau. Und das sind so Kleinigkeiten, ne? Aber noch eine letzte Frage, weil du bist ja in einem Social Startup, deswegen wird es heute so ein kleines Interview an dich. Aber habt ihr Awareness Days für gewisse Sachen? Also wie geht es zum Beispiel? Nee. Also ich gebe dir mal ein Beispiel. Als George Floyd von einem Polizisten umgebracht wurde, da gab es in Amerika ziemlich viele Unternehmen, die den Leuten freigegeben haben zum Mourning, also um halt zu trauern. Habt ihr so
Days? Haben wir nicht. Leute,
okay.
Haben wir nicht, weil, und das ist aber auch, glaube ich, auch was sehr Besonderes an unserem Unternehmen, da wir haben eine sehr hohe Sicherheit in unserem Unternehmen. Wenn es jemandem nicht gut geht, dann wird das einfach angesprochen auf jedem Level. Wir hatten auch schon Menschen, die einen Burnout hatten und in eine Klinik gegangen sind und das einfach genauso gesagt haben, im All Hands, im Channel und so weiter. Also wir haben einfach sehr hohe Offenheit und wir haben eine sehr hohe Offenheit Emotionen gegenüber. Menschen dürfen Emotionen bei uns zeigen und Menschen zeigen Emotionen auch. Und ich bin mir sehr sicher, wenn jemand sowas hätte, würde er es einfach sagen. Also wenn wir jetzt jemanden hätten, der sagen, hey, hör mal zu, heute ist mein Nationaltrauerfeiertag, dann ist keiner böse, dass ich nicht an den Nationaltrauerfeiertag gesagt habe, sondern gesagt, mir geht's nicht gut, ich bin heute raus. Und dann ist er einfach raus. Und dann sagen alle, nimm dir Zeit, mach das, kümmere dich um dich. Wir haben eine sehr caring Culture. Das ist aber auch sehr special. Das wird in den meisten Unternehmen nicht so sein. Deswegen finde ich sowas gut, aber was soll ich sagen, es ist anders als, weil Holi ist anders, anders gut.
Ich wünschte, Holi hätte richtig viel, unglaublich viel Geld und würde uns einfach bezahlen für dieses freaking Podcast. Also so oft, wie wir die Vorsicht.
Ja, aber ich mache das halt, ich werde nicht bezahlt dafür, aber es ist halt wirklich, also es ist nicht perfekt. Holi ist natürlich auch nicht perfekt, ne? Wir haben auch unsere Probleme. Jedes Unternehmen hat das. Ja. Aber was das Caring angeht und gerade das ist was auch von den Mitarbeitern mitgetragen wird. Also gerade auch nochmal dieses Beispiel, als mein Patenkind letztes Jahr gestorben ist. Und ich da hinfahren musste, da war ich auf einem Leads on site. Und ich war kurz, dann rief meine Freundin, schrieb mir morgens schon, dass irgendwie sie meinem Frauenarzt und es irgendwie nicht so gut geht. Und dann bin ich rausgegangen und habe den Anruf dann halt bei mir bekommen, was passiert ist. Und dann bin ich weinend auf dem Flur zusammengebrochen, konnte nicht mehr reingehen. Und dann kam einer von den anderen Leads raus und hat mich getröstet und meinte, was ist los? Und dann habe ich ihm das erzählt. Dann meinte er als Erster, was er sagt, was brauchst du jetzt? Und ich so, ich glaube, ich brauche Ruhe, kannst du mich hochbringen? Dann hat er mich erstmal hochgebracht. Dann habe ich da erstmal noch ein bisschen geheult und dann habe ich alles so organisiert, was ich so organisieren muss. Und dann bin ich wieder runtergegangen. Dann habe ich allen gesagt, was passiert ist. Es waren damals 7 Leute. Gesagt, hey Leute, das ist passiert. Ich würde jetzt gerne einfach nicht darüber reden. Ich fahre morgen früh hin, wenn das für euch in Ordnung ist und würde dann einfach ein paar Tage weg sein, aber jetzt würde ich gerne einfach weitermachen wie bisher und einfach den Workshop weitermachen. Also ich war nur Teilnehmerin, weil das hilft mir gerade am meisten. Wenn ich die ganze Zeit darüber nachdenke und ich kann nichts tun, ist das schlecht für mich. Ich muss einfach jetzt hier sein und machen. Und dann haben alle direkt, und auch die Workshop-Leiterin ist ganz toll, gesagt, okay, machen wir so. Und manchmal bin ich auch einfach outgespaced. Also manchmal konnte ich auch gar nicht richtig zuhören, weil dann doch wieder die Emotionen hochkamen. Und dann haben sie mich die einfach haben lassen. So. Und das war voll okay. Und es war auch voll okay, dass ich arbeiten will. Es hat auch keiner gejudged, dass ich gesagt habe, ja, ich brauche jetzt Arbeit zum Ablenken. Sondern ich durfte einfach sein mit meinen Emotionen. Alle wussten, was los ist. Und als ich dann die Wochen danach wieder kam, vor allem nach Weihnachten war das dann, habe ich manchmal auch angefangen zu weinen, wenn Leute mich gefragt haben, wie es was denn geht. Und das war auch okay. Ich konnte dann auch einfach weinen. Und dann musste ich mich auch nicht entschuldigen, dass ich weine. Das ist halt sehr besonders. Und das ist aber in wenigen Unternehmen, also ich habe noch nie ein Unternehmen erlebt, was es ist. Und es ist aber auch einfach jeder einzelne Mitarbeiter, der dazu beiträgt. Es ist nicht was, was HR nur prägen kann oder die Leitung, sondern das ist was, was jeder Mitarbeiter prägt. Oder als ich vor ein paar Tagen oder so, letzte Woche habe ich, glaube ich, geschrieben bei LinkedIn, wie scheiße es mir gerade ging und dass ich nichts hinbekomme und wie gut es mir schlecht es geht. Und es folgen mir auch einige von den Mitarbeitenden. Mir haben bestimmt 4 oder 5 Leute geschrieben, gesagt, hey, wie geht's dir, Mimi? Was brauchst du? Willst du telefonieren? Willst du reden? Das ist einfach sehr besonders. Und das kann aber jeder machen. Das brauchst nicht HR dafür. Also ich habe mich so gesehen gefühlt als HR-Person, weil fragt sich immer, wer kümmert sich um HR? Die Mitarbeitenden können sich um HR auch kümmern, ne? Die können auch fragen, wie geht's dir? Und das meine ich, das ist was kulturell getragen werden muss. Es kann angetrieben werden von HR, es kann angetrieben werden von Führungskräften. Und wenn du eine toxische Führungskraft hast, kann das viel kaputt machen. Aber jede einzelne mitarbeitende Person muss sich an die eigene Nase fassen, überlegen, was tue ich dafür, um anderen einen sicheren Raum zu geben. Das ist auch, was wir beim Onboarding immer wieder sagen. Wir sagen, psychologische Sicherheit ist etwas, was von allen hergestellt werden muss. Die Art, wie du reagierst, wenn jemand Emotionen zeigt, die Art, wie du reagierst, wenn jemand was Schwieriges sagt, wirkt mit auf diese Kultur. Und diese Kultur wird geschaffen von allen. Und jeder eigene muss auch mit sich an die eigene Nase fassen. Das ist so noch meine Sache. Ja.
Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Also erstmal nochmal mein Beileid. Ich weiß ja davon schon. Und
ja, es
ist halt echt nicht ohne, vor allem wenn es das eigene Patenkind ist. Ich glaube, es ist nochmal ein anderer Bezug da. Ich finde es krass professionell, dass du danach noch dabei warst und
das war wirklich eher Ablenkung. Also ich war gar nicht aus Professionalität. Ich hätte auch einfach gehen können und ins Hotel. Aber ich brauche das dann, dass ich was mache, damit ich nicht die ganze Zeit in meinem Gedankenkarussell bin, weißt du?
Glaube ich gerne. So, also ich bin ähnlich gestrickt. Ja. Klasse, dass deine MitarbeiterInnen so sind. Ich habe zum Beispiel jemanden auf der Arbeit und die Person geht halt bald. Und wenn hier jemand, aber ich glaube nicht, zuhört von meinem Unternehmen, also es ist natürlich für mich sehr schwierig gewesen, weil genau die Person ist auch eine Bezugsperson außerhalb von HR. Mhm. Und ich weiß sie sehr zu schätzen und die hat mir schon öfter zugehört bei meinen Wehwehchen in meinem privaten Leben.
Ja.
Und das war auch mal eine HR für HR dann für mich. Ich komme zwar selten auf sie zu, aber wenn ich auf sie zukomme, dann wegen sowas. Und das ist echt nicht zu unterschätzen. Genau, was mich halt zurück zu der Frage bringt, also ihr habt keine regelmäßigen Wellbeing-Sachen, weil ihr ohnehin schon sehr, es ist unter die lebt, verstanden. Also ihr habt schon die richtige Haltung. Bei Haltung cringed immer eine Bekannte von mir zusammen, die arbeitet bei Honestly. Ich weiß nicht, ob du Honestly das Unternehmen kennst. Das wäre auch, also für dich, ich kann mir vorstellen, dass du da auch thriven würdest. Es ist ein Unternehmen, es macht Umfragen für MitarbeiterInnen und sie ist halt so Product Ownerin und über einen großen Part von HR in ihrem Job, weil es auch relativ klein ist. Und sie sagt immer, wenn jemand Haltung sagt, kriege ich halt so, also Gänsehaut, weil sie meinte, das wird so missbraucht, das Wort.
Wird auch missbraucht.
Ich weiß, was sie meint. Und sie meinte auch, weil ich halt zum Beispiel HR mit Haltung stehen hat. Aber ich meinte so, also wenn mir jetzt sagen würde, dass ich nicht HR mit Haltung mache, der soll mal sich meinen Podcast anhören, habe ich gesagt. Genau, aber also zurück zur Haltung. Ich weiß gar nicht, wie man bei solchen Podcasts denn auch abschließt. Aber wir haben ja Liederraten gehabt.
Ich weiß nicht, ob ein Lied heute angemessen ist, oder?
Genau, deswegen wollte ich jetzt erstmal sagen, ich würde nicht sagen, dass ein Lied passt, aber ich würde vielleicht an Lieder erinnern, die genau diesen Weltschmerz mal mitgenommen haben.
Und ich habe sogar auch mal eins, aber ich weiß nicht, wie ich das raten sollen lassen soll, weil ich nicht gut bin raten. Aber ich habe auch eins, das mir sofort einfällt.
Lass uns direkt.
Also das eins, was mir sofort ist, Dear Mr. President, weil das ist ja auch so, das geht genau da rein, dass, wie heißt sie, Pink hat das ja geschrieben und gesungen, das liebe ich, dieses Lied. Das ist jetzt sehr amerikanisch-spezifisch, aber da geht es ja auch, weißt du eigentlich, wie es der Mutter geht, die hungert und so weiter. Also das ist ein Lied, das ich sofort daran denke, dass diesen Schmerz, nicht Weltschmerz, aber Schmerz von sozialer Gerechtigkeit und es geht Menschen nicht gut und so weiter.
Ja, ich habe das als Kind gesuchtet und wir durften in der Schule das sogar analysieren, das Lied.
Ja, auch, genau, ich habe es geliebt.
Genau, aber ich würde auch sagen, lass uns jetzt erstmal keine Lieder raten. Was mir noch einfällt, ist halt They Don't Care About Us. Es geht auch um soziale Gerechtigkeit und um politisch gefangene Menschen und darum, dass man nicht gesehen wird, nicht gehört wird. Und was wäre, wenn Martin Luther King halt, das ist so eine Zeile, was, also wenn Martin Luther King leben würde, würde er das nicht zulassen. Und das finde ich ist so powerful. Genau, die Lieder kann ich auf jeden Fall hinzufügen. Aber ich finde, wir sollten jetzt nicht witzig.
Ja, raten, ja.
Genau.
Ja. Ja, was, also sie war ja ein bisschen, die haben angefangen mit dem Genozid an Palästina, Gazastreifen, und haben jetzt ein bisschen allgemeiner darüber gesprochen, was wir machen können bei Weltschmerz auf Arbeit. Möchtest du noch mal mehr auf Palästina und Israel eingehen oder möchtest du das so stehen lassen?
Also was wir noch sagen können, ist ja, dass jetzt gerade die Geiseln entlassen wurden. Ich weiß jetzt nicht, wie viel davon lebendig waren, wie viel davon tot. Ich freue mich aber für die Israelis, dass sie ihre Familienmitglieder und Freundinnen und so weiter zurückhaben. Ich glaube aber trotzdem nicht, dass das vorbei ist. Ich werde auch weiterhin das ganze Geschehen beobachten und ich möchte auch an alle appellieren. Also ich weiß, man braucht auch Social Media Pause, man braucht Nachrichtenpause, aber wenn es sein muss, liest euch wenigstens Artikel durch, die eine Woche zusammenfassen und ähnliches, weil das ist das, was wir machen können. Wir können nicht die ganze Zeit wegschauen. Also es ist das Einfachste, was wir machen können. Klar, eure mentale Gesundheit an erster Stelle, aber es gibt wirklich sehr, sehr gute Podcasts, die eine Wochenzusammenfassung machen, die 5 Minuten erklären und ähnliches. Also da können wir auch total viel leisten und in den Shownotes hinterlassen. Das ist so mein Appell.
Ja, und die Sache ist halt auch nur, wenn wir wissen, was in der Welt passiert, können wir anderen unterstützen. Also gerade als HR und als Führungskraft, wenn jemand hier zuhört, wenn ihr nicht wisst, was da draußen los ist, dann könnt ihr natürlich auch gar nicht wissen, wie was mit euren Mitarbeitern los ist.
Ganz genau.
Wenn ihr eine empathische Führungskraft sein will, dann müsst ihr wissen, was los ist. Ihr würdet ja auch wissen wollen, wenn die sich scheiden lassen, weil das sich ja wahrscheinlich auch auswirkt auf deren Arbeitsperformance und auch die Welt. Wir sind leider nicht losgelöst von dieser Welt, wirkt sich aus. Und wenn ihr nicht wenigstens grob wisst, was da draußen vor sich geht, könnt ihr gar nicht eingehen auf eure Mitarbeiter. Dann seid ihr verurteilt zum Scheitern als gute Führungskraft. Das ist leider etwas, was dazugehört, muss ich sagen.
Und lasst auch Raum dafür, dass es zu politischen Diskussionen gibt. Moderiert sie aber. Also das ist mir wichtig. Aber lasst Raum. Versucht jetzt nicht partout politische Diskussionen zu verbieten. Das mag ich nicht. Ich finde diese Zensur, die bringt gar nichts. Die unterdrückt eigentlich nur. Klar, aber versucht halt zu moderieren, ohne dass sie jetzt zu viel Partei übernimmt. Klar, da wo, wie gesagt, also man hat ja auch Leitlinien, wo es halt rassistisch wird und ähnliches, da könnt ihr natürlich einschreiten, aber alles andere versucht da ein bisschen Raum zu schaffen.
Ja.
Genau. Das war's von mir, Mimi.
Von mir auch. Schwere Folge.
Ja, wirklich schwere Folge, aber schön, dass wir wieder zum Sprechen gekommen sind und ich hoffe, dass die Leute was mitnehmen können. Und ist es nicht alles Arbeit, Leute?
Nee. Ciao. Diese Folge wurde unterstützt von der Diversity Academy. Sie begleiten Unternehmen auf dem Weg zu echter Vielfalt mit Trainings, Beratung und digitalen Lösungen rund um DEI, Gleichstellung und inklusive Unternehmenskultur. Ihr Ansatz? Vielfalt ist kein nice to have, sondern ein Teil von Innovation, Compliance und Zukunftsfähigkeit. Mit gesetzlichem Rahmen wie der AGG, der CSRD oder der ESG schaffen sie skalierbare Lösungen für Organisationen, die ihre gesellschaftliche Verantwortung ernst nehmen wollen. Free audio post-production by Alphonic.com.